Monika Büchel schreibt: Es war bei einem Waldspaziergang mit meiner neuen Freundin Ella. Sie erzählte von ihrem Zuhause, von ihrer Mutter. Als sie eine Pause machte, sagte ich nachdenklich: Sei mir jetzt nicht böse, aber ich glaube, deine Mutter hat dich nicht geliebt. Ungläubig sah mich Ella an. Wie? Das kann nicht sein. Ich habe doch immer alles getan, um ihre Liebe zu bekommen. Wir gingen eine Weile schweigend nebeneinander her. Naja, begann sie zögernd, wenn ich so überlege, hat sie mich nie in den Arm genommen. Und wenn ich geweint habe, hat sie mich eher ausgeschimpft oder ist ungeduldig mit mir geworden. Ein kurzer Bericht vom Leben eines Menschen, der etwas Schmerzhaftes deutlich macht. Etwas, was vielleicht bis dahin so gar nicht bemerkt wurde. Und das, was beschrieben wird, ob man nun daraus ablesen kann, dass die Mutter sie nicht geliebt hat oder nicht, das entzieht sich unserer Kenntnis, ist für uns auch gar nicht so wichtig. Aber das, was die Frau beschreibt davon, wie man getröstet wird, das ist äußerst wichtig. Ich selbst bin seit einiger Zeit an diesem Thema dran, weil mir meine Supervisorin vor einiger Zeit sagte: Matthias, ich habe den Eindruck, du bist nicht getröstet worden in deinem Leben. Wir haben den Kontakt bekommen aufgrund einer schwierigen Lage. Ich hatte auch schon mal kurz davon erzählt, auch von diesem Thema schon mal kurz etwas erzählt. Und für mich hat das einen tiefen Schmerz hervorgerufen, was passiert ist. Was möglicherweise aber noch schlimmer war, für mich über lange Zeit, war, dass ich mir selbst Vorwürfe gemacht habe. Und so getan habe, als ob ich das alles hätte ändern können. Wenn ich mich richtig verhalten hätte, wäre das alles so nicht gekommen. Das kann natürlich, also auf jeden Fall habe ich auch einen Anteil daran. Und es gibt Lebenslagen, in denen das auch so stimmt. Manchmal sind wir allein verantwortlich und auch für alles. Das kann mal vorkommen. Oft aber nicht. Manchmal sind wir vielleicht auch gar nicht verantwortlich und machen uns trotzdem Vorwürfe. Und jedenfalls Schuldgefühle kommen hoch, obwohl Schuld gar kein Gefühl ist. Aber das Gefühl davon kommt hoch. Als ob wir schuldig seien. Das ist ein drückendes Gefühl. Ein lähmendes Gefühl. Man wird traurig. Man schämt sich. Scham. Der Ausdruck davon: So dürfte es mit mir nicht sein. So dürfte ich nicht sein. Dieses Schamgefühl, da wo es nicht, manchmal ist Schamgefühl ja angebracht. Etwas nicht zeigen zu wollen, weil man sich schämt, ist völlig richtig, ist gesund. Wenn eine Gesellschaft das verliert, dann wird sie krank. Aber es gibt auch ein Schamgefühl, das daher rührt, dass man so nicht sein durfte, wie man ist. Und dann, in diesem Gespräch gingen meine Gedanken zu meinen Kindern. Wie gehe ich eigentlich mit ihnen um, wenn etwas schief geht? Da fährt einer mit seinem Laufrad einen steilen Berg runter. Natürlich habe ich vorher gesagt, er soll es nicht. Und was sage ich als erstes? Ich habe doch gleich gesagt, dass du das nicht machen sollst. Noch bevor ich den Jungen aufgehoben habe. Dieser Vorwurf. Oder das kommt dabei heraus, wenn man das und das macht. Während wir vielleicht das Kind im Arm haben. Ist ja toll. Natürlich habe ich meine Kinder immer in den Arm genommen. Aber ich hatte ihm oft auch gleich vermittelt, das hätte nicht passieren dürfen. Und warum sage ich das? Na klar, weil ich sie für verantwortlich halte. Nicht getröstet. Und nun spricht Gott: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und der biblische Trost, der hier gemeint ist, ist ein zu Herzen gehender Trost. Eine zu Herzen gehende Anrede. Das Volk Israel hat diese Worte schon vor der Situation erhalten, in der diese Worte ihre besondere Kraft entwickeln werden. Dann sind sie nämlich gerade aus der Gefangenschaft zurückgekommen, die sie selbst verschuldet haben, weil sie ihren Gott verlassen haben. Dann hat er einfach mal die Hand abgezogen und schon, weil alle anderen stärker waren, wurden sie Opfer ihrer Feinde. Nachdem man lange, lange Geduld hatte, passierte das. Und es war im Volksbewusstsein immer klar, wir sind daran selber schuld. Und dann kommen aber diese Worte schon bevor das passieren wird und können mitten hinein immer wieder aktualisiert werden. Ich will euch trösten. Es kommt der Tag, an dem ich das Blatt wieder wenden werde. Und ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, es kommt der Tag, da will ich euch keine Vorwürfe machen, weil es euch schlecht geht, weil ihr traurig seid, weil ihr wund seid, euch selber Wunden geschlagen habt, euch selber in eine ausweglose Situation manövriert habt. Dann sollen keine Vorwürfe mehr da sein, sondern ich will euch trösten. Interessanterweise kommt das Wort in den orientalischen Sprachen ursprünglich von auferwecken. Das Wort trösten. Und das kann man sich ja bildlich glatt vorstellen. Da ist man ganz zusammengefallen und zusammengekauert, vielleicht sogar lebensmüde. Und einer kommt und weckt mich auf, dass ich wieder leben kann. Im Deutschen kommt das Wort Trost von Festigkeit, von innerer Festigkeit. Ja, ich bin ganz wackelig geworden, ganz schwach. Ich habe gar keine Haltung mehr. Und einer kommt und macht mich fest. Und interessanterweise ist hier der eine, der Vater im Himmel auch genannt wurde von Jesus, der uns von Jesus als unser Vater im Himmel vorgestellt wurde, der hier sich mit den Eigenschaften einer Mutter beschreibt. Ja, an dieser Stelle kann man dann auch endgültig einmal aufräumen damit. Deswegen finde ich ja den ganzen Kampf um Feminismus und so auch, muss ich ehrlich gestehen, etwas unnötig, gerade in der Theologie. Denn wenn Gott Vater, also Mann und Frau, Vater und Mutter schafft, muss er ja beides haben. Vermutlich noch viel mehr als das. Ja, wie kann man jetzt auf die Idee kommen, irgendein Geschlecht für sich zu beanspruchen, das Gott sein soll? Der muss ja mindestens immer beides haben, der ist noch viel größer. Ja, und er kennt die Eigenschaften ganz genau, denn wir haben alle die guten Eigenschaften überhaupt nur von ihm, wir hätten sie sonst gar nicht. Das bleibt aber bei der Anrede Vater und Herr. Die bleiben männlich. Aber wir dürfen wissen, das ist darauf überhaupt nicht beschränkt, auf unsere Vorstellung von einem Vater. Genauso wie man dieser Freundin vorgelesenen Dame da sagen kann, und du bist nicht beschränkt auf die Erfahrung mit deiner Mutter. Sondern Gott will trösten. Was trösten nicht ist, wird zum Beispiel deutlich im biblischen Buch Hiob. Ja, wir kennen das von den Hiobsbotschaften, ja, da kriegt einer lauter schlechte Nachrichten und diese Nachrichten waren wirklich schlecht. Ja, nicht nur Hab und Gut ist weg. Ich sag mal, rein theoretisch, das ginge ja noch. Das kann ja auch sehr schmerzen. Aber dann stirbt auch noch seine ganze Kinderschar bei einem Unglück. Und eine Nachricht nach der anderen kommt. Und es kommt noch jemand, es kommen seine Freunde. Das ist großartig. Und erstmal, und das war so üblich, die Orientalen, beziehungsweise im Besonderen hier auch die Juden, haben ganz gute Eigenschaften, wie zum Beispiel täglich regelmäßig beten, zu bestimmten Uhrzeiten. Ich behaupte, was wir nicht regelmäßig machen, tun wir nämlich meistens nicht. So, insofern sind es gute Eigenschaften. Und die haben die Angewohnheit gehabt, erstmal setzen wir uns nur hin und schweigen. Ja, wenn es gut läuft, hört man sogar zu. Denn da hat er einiges an Klage parat, der Hiob, und dem hat er sich auch Luft gemacht. 7 Tage lang. Ja, super machen das die Freunde. Und dann machen sie einen Fehler. Sie fangen an zu reden. Ja, das war deshalb, wenn er nicht, weil Reden immer falsch ist, sondern weil sie nicht wussten, warum Hiob das erlebt. Die wussten auch nicht genau eigentlich, was er erlebt, weil du nie in der Haut des anderen steckst. Und sie tun aber so, als wüssten sie's. Und dann kommt das. Du musst doch selber schuld sein, sonst würde Gott das doch nicht zulassen. Da haben wir es wieder. Nicht, komm einfach her, sondern so darf es nicht sein. Und es müsste so auch nicht sein, wenn du dich ordentlich benommen hättest. Er nennt sie deshalb, ihr seid allzumal leidige Tröster. Ich verstehe diesen Begriff so, ohne jetzt jemand noch nachgeforscht zu haben, ihr vergrößert mein Leid noch. Ja, leidige Tröster, finde ich ein interessanter Ausdruck. Ich beschreibe das mal so, ihr vergrößert mein Leid noch, ihr teilt es nicht mit mir. Was ist denn nun Trost? In 3 Punkten möchte ich das deutlich machen. Unser Thema heute Morgen, von Gott getröstet. Erstens, Gott ist bei dir. Wie tröstet denn eine Mutter? Nun bin ich da sehr begrenzt, das zu beschreiben. Ich bin nämlich keine. Aber ich will mal kurz etwas versuchen. Habe es eigentlich schon längst angedeutet. Eine Mutter, das können auch Väter, davon abgesehen. Man kann es lernen. Ich muss es aber erst lernen. Fragt, wie es uns geht und hört zu. Auch wenn wir lange reden. Eine Mutter nimmt uns in den Arm und hält uns, bis wir aufhören zu weinen. Mindestens so lange. Sie ist da, wenn wir traurig sind und lässt uns nicht allein. Sie ist mit uns traurig. Ja, eine Mutter kann in dem Moment nicht mehr fröhlich sein, wenn das Kind traurig ist, behaupte ich. Und sie freut sich mit uns, wenn wir uns freuen. Sie nimmt uns auf den Arm. Auf den Arm, sagt meine Kleine dann manchmal. Sagt sie in schöner Weise auch bei mir. Haben die Jungs auch gemacht. Also irgendwie kam auch was rüber, aber ich habe mir schon gewisse Vorwürfe gemacht. Oder sie nimmt uns auf den Schoß. Jedenfalls hält sie uns fest. Sie hält uns nicht gleich etwas vor, sondern sie hält uns fest. Sie erklärt nicht gleich, wie das alles hätte anders sein können. Sie nimmt mich erstmal wichtig in meinem Schmerz und nimmt nicht vor allem das wichtig, was ich vielleicht kaputt gemacht habe. Sie hält meinen Schmerz mit mir aus. Sind zum Beispiel jetzt mal Beschreibungen. Jetzt können wir denken, das ist doch lapidar. Sowas braucht man doch nicht im Leben. Wenn wir wüssten. Denn der Schmerz im Leben ist doch oft allein schon groß genug. Wir müssen ihn nicht dadurch noch vergrößern, dass wir immer so tun, als dürfte er nicht sein. Und als hätten wir alles richtig machen müssen. Natürlich hätten wir alles richtig machen müssen, klar. Sonst gäbe es den Schmerz ja nicht. Und trösten ist die Antwort auf den Schmerz in einer Welt, die von Schmerz geprägt ist. Der Missionar Paulus beschreibt das im Römerbrief Kapitel 8 sogar so, dass die ganze Schöpfung, also alles, was geschaffen ist, mit uns stöhnt über die Vergänglichkeit, der sie unterworfen ist. Ja, ich finde ja die Beobachtung am Buddhismus richtig, die sagt, ich finde die Interpretation nicht richtig, aber die den Schmerz wahrnimmt. Das Leben ist Leiden, ist dort der Hauptsatz im Buddhismus. Verstehe ich auch nicht, warum viele dem so anhängen wollen, aber wir merken, dass daran etwas stimmt. Weil so viel Schmerz vorkommt, so viel Leid. Die Frage ist nur, wie man darauf antwortet, wie man damit umgeht. Und nun wird uns gesagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott kommt also nicht zuerst und sagt dir jetzt erstmal, und wenn du das heute Morgen erwartet hättest, manchmal müssen wir das ja auch mal hören, aber dann bist du an der falschen Adresse heute Morgen, sagt erstmal, was du bitte jetzt alles schon hättest richtig machen müssen in deinem Leben und was du gefälligst bitte jetzt auch alles änderst. Das ist mal dran. Also ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Es leiden noch andere unter mir und auch ich selber. Die Frage ist nur, wie wird es anders? Und Gottes Weg ist ganz oft der, dass er uns erstmal mit liebenden Augen anguckt. Weil er uns liebt, kann er ja auch gar nicht anders. Und dann nimmt er uns erstmal in den Arm. Ja, auch euch Männer. Ja, und auf der Suche nach einem Bild, eigentlich kam mir das sogar so zu, in dieser ganzen Phase, in der ich darüber nachgedacht habe, kam mir dieses Bild von dem Maler Rembrandt in den Sinn zum verlorenen Sohn. Ja, da kommt so ein nach Schwein stinkender Sohn nach Hause, der den Vater für tot erklärt und das Erbe durchgebracht hat, verschleudert hat, der kommt nach Hause. Ja, und da hätte man doch als Vater erst recht Grund zu sagen, was willst du denn hier auf dem Hof? Nein, es wird dann so dargestellt, der nimmt den in den Arm. Ja. Wir hatten das jetzt gerade bei der Allianz Gebetswoche. Ich kann auch nur da sagen, ihr habt echt was verpasst. Ja, stell dir vor, du sollst Andachten vorbereiten und Gott spricht mit dir. Das ist der Wahnsinn. Also nicht Wahnsinn, das ist herrlich. Ja, und da durfte ich mich an zwei Abenden, in einem Verein musste ich einspringen, durfte ich mich mit diesem Gleichnis beschäftigen. Und dann kam mir dieses Bild wieder vor Augen, weil es mich schon so oft getröstet hat. Und nun stell dir das doch einfach mal vor. Das mag dir jetzt komisch vorkommen. Das kannst du auch zu Hause gerne ausprobieren, wenn du jetzt denkst, sie dürfen bloß nicht sehen, was ich denke jetzt. Aber jetzt hat Gott die Arme um dich genommen und sie treffen sich genau da, wo die Stuhllehne ist. So nimmt er dich gerade in den Arm. Du hast hinten was zu fühlen. Natürlich ist das jetzt nicht Gottes Hand, aber stell es dir doch mal vor. Denn Gottes Hand spürst du nicht auf diese Weise, aber du darfst es dir jetzt so vorstellen. Ja, in allem, was dich bewegt, in allem, was offen ist, in allem auch, was man dir vorwerfen könnte und vielleicht auch mal muss, Gott nimmt dich in den Arm. Und er hat gerade nicht vor Augen, was du alles hättest anders machen müssen. Er ist einfach nur da. Gott ist bei dir. Das kann helfen. Nun ist es interessant, der Heilige Geist wird uns sogar als der Tröster angekündigt von Jesus Christus. Das kann auch Beistand heißen, kann auch Anwalt heißen. Und all diese Dinge übt der Heilige Geist aus. Aber er ist eben auch der Tröster, der da ist, der tröstende Worte mit uns spricht. Sodass wir wieder aufgeweckt werden, dass wir wieder fest werden können, aufgerichtet. Und wieder leben können. Obwohl noch gar nichts anders ist, ihr Lieben. Ja, manche Dinge werden im Leben nicht mehr anders. Manche schon. Aber manche nicht. Und trotzdem bist du gehalten. Gott ist bei dir. Und wenn es dir anders vorkommt, nochmal ein Satz aus Sicht einer Mutter, aus dem Buch Jesaja, ein paar Kapitel vorher. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und dann sagt Gott, und wenn das geschehen würde, was ja leider in unserer Welt auch manchmal geschieht, aber das alle merken, das ist irgendwie ein Fehler, das gehört so nicht. Und wenn das geschehen sollte, sagt Gott, dann will ich dich doch nicht vergessen. Ja, es kann sein, dass du denkst, Gott hat dich vergessen. Das kann nicht geschehen. Selbst wenn Menschen dich vergessen. Selbst wenn eine Mutter dich vergessen würde. Mit dieser Mutterbeziehung ist das ja so etwas Großartiges. Man fragt sich ja, viele fragen sich ja, wo die Liebe herkommt. Für manche ist es ja schlicht unerklärbar, dass Menschen überhaupt heute noch Kinder kriegen, dass sie dann auch nicht auf der Welt wären. Darüber denken manche nicht nach. Aber es ist dieses Geheimnis von Liebe. Eigentlich entstehen die Kinder ja auch schon aus Liebe, wenn es so läuft, wie Gott sich das mal gedacht hat. Ja, und dann ist da plötzlich. Und von der Mutter ist das wohl im Besonderen so, eine Beziehung. Wir haben ja auch 9 Monate Vorsprung, die holen wir nie wieder ein, wir Männer, klar und so. Aber da ist von der Mutter eine besondere Beziehung da, die das annähernd erlebt haben, auch beschreiben könnten und wo man nicht weiß, wie das kommt. Das ist diese besondere Beziehung. Die nimmt Gott, um hier deutlich zu machen, ich bin bei dir. Von manchen Kalifen und Sultanen wird erzählt, sie hätten sich oft unerkannt unter ihr Volk gemischt, um ihre Leute besser kennenzulernen. So besuchte einer von ihnen eines der heißen Bäder. Und als er eine Sklavenschürze an der Wand hängen sah, zog er sie sich über und stieg neugierig die Treppe hinab, die in einen dunklen, nur von einem fernen Feuer erhellten Raum im Keller führte. Ah, hier wird also das Wasser in den Bädern beheizt, dachte er, als er eine kleine Gestalt wahrnahm, die Holz für das Feuer herbeischleppte. Es war ein Kind, das in den niedrigen Raum aufrecht gehen konnte. Der Kalif, unerkannt, sprach den Jungen freundlich an. Und der erzählte ihm seine ganze leidvolle Geschichte. Der Kalif gewann den kleinen Sklaven lieb und sagte ihm, er könne sich etwas wünschen, was auch immer er will. Der Junge erhob sein rußschwarzes Gesicht, aus dem nur das Weiß der Augen hervorleuchtete, und blickte den Besucher dankbar an. Dann sagte er, ich wünsche mir nur eins, dass du nicht fortgehst. Du bist der Einzige, mit dem ich hier unten reden konnte. Ja, da kommt etwas zum Ausdruck davon, dass wenn jemand da ist, das oftmals schon die Lage verändert, ohne dass die Lage überhaupt anders geworden ist. Und der lebendige Gott, von dem uns die Bibel berichtet, ist runtergestiegen in unsere Welt, in unsere Not, in unser Leid, in unser Leben hinein, auch in die Freude. Er ist Mensch geworden, zu uns gekommen. Nimmt Anteil, hat erlebt, was wir erleben. Er kann mitleiden. Er weiß, wie es ist, Mensch zu sein und all den Schwierigkeiten ausgesetzt zu sein. Das wird uns im Hebräerbrief besonders betont. Und er ist da. Was auch immer dich bewegt, ein tiefer Trost. Manchmal der einzige, den es gibt. Wie eine Mutter steht er jetzt das Schwere mit uns durch. Und er tröstet nicht nur damit, dass er da ist, sondern er gibt auch, was wir brauchen. Darum geht es als zweites. Gott stillt deinen Hunger. Nun wird im Umfeld dieses Textes, dieses Satzes, auch berichtet davon, dass es für das Volk Israel wieder sein soll, wie wenn das Kind an der Brust der Mutter trinkt. Oh, da habe ich ein paar Bilder vor Augen. Wie meine Jungs, im Besonderen bei denen habe ich das so erlebt, wie die also nicht nur unaufstehlich schreien, sondern auch überhaupt nicht mehr zu beruhigen sind. Sie haben sich immer mehr reingesteigert und dann gelächzt haben nach der Brust der Mutter. Und wenn sie dann dran waren und wenn die getrunken hatten, da war die Welt völlig in Ordnung. Dieses Bild wird gebraucht. Ja, es geht also einmal darum, dass Gott da ist. Das ist so viel wert. Und dann geht es aber auch darum, Gott will auch die Lage wenden. Für das Volk Israel ist allerdings erst in ferner Zukunft angekündigt. Aber Gott hat jederzeit die Lage im Griff und du kannst sicher sein, wenn in deinem Leben etwas geändert werden muss, du brauchst dich nur an Gott wenden und wenn das dann für dich gut ist, wird er es tun. Verliere nicht den Mut im Gebet, Gott dein Leben vorzulegen und vorzutragen. Verliere bitte nicht den Mut, auch wenn es schon viele Jahre dauert. Er ist da, um dich zu trösten. Und wenn du nicht bekommst, was du erbeten hast, dann gibt es etwas Besseres. Davon war Jesus Christus zutiefst überzeugt. Sonst hätte er doch nicht sein Leben abgegeben für dich. Wenn er nicht gewusst hätte, mein Vater hat mich auch dann noch in der Hand, dann hätte er doch nicht im letzten Atemzug noch geschrien, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Nachdem er vorher gerade gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, Gott hatte ihn verlassen tatsächlich. Damit er uns nicht verlassen muss, damit er dich nicht verlassen muss, aufgrund deiner Trennung von Gott. Die hat er auf sich genommen. Deswegen ist Gott bei dir. Und Jesus hat auch dann noch an seinem Vater festgehalten. Und von diesem Vertrauen können wir uns zeigen lassen, wie vertrauenswürdig dieser Vater ist. Das kannst du ihm glauben. Ich habe Trost und eine Änderung wieder erlebt, jetzt am letzten Mittwoch, als ich mit der Andacht dran war bei der Allianz Gebetswoche. Da hat sich nicht irgendeine Lage verändert, aber ich habe mich verändert. Einmal in der Vorbereitung der Andacht. Dann ist es immer, so eine Predigt halten, eine Andacht halten, ist für mich nichts, was man macht. Das ist für mich immer ein Geschehen. Ja, da geschieht etwas. Ja, Gott spricht. Und wenn man es mal messen wollte, bin ich immer der Erste, der es hört. Meine Ohren sind am dichtesten dran. Wohl dem, der es merkt. Ja, sagst du anderen, was gut ist, hör doch bitte selber hin. So, und dann hat Gott schon mit mir gesprochen. Und dann habe ich hinterher ein gutes Gespräch. Und irgendwie kommt es darauf, dass ich ein bisschen erzähle, wie ich überhaupt Prediger geworden bin, Hauptamtlicher, und warum ich es heute überhaupt noch bin. Denn also alles andere läge näher. Es gab schon manche Gelegenheiten, habe ich auch schon von manchen, habe ich euch auch schon erzählt, wo ich dachte, ich kann es jetzt eigentlich auch aufgeben. Ja, und bei diesem Erzählen davon wird mir klar, sag mal, wieso machst du dich eigentlich immer so verrückt? Ja, wo Gott dir doch so begegnet ist, das tut er ganz oft, zum Beispiel, wenn ich anfange zu beten, wenn ich Bibel lese. Beten ist für mich auch immer mühsam. Aber wenn man es macht, kann Gott auch mal einfach anfangen zu reden. Ist ja nicht nur, dass wir reden. Oder beim Bibellesen erlebe ich das oft. Manchmal auch durch spontan sich ergebende Dinge. Und da hatte ich einfach so ein paar erzählt. Und dann kann man nur staunen über die eigene Lebensgeschichte. Nicht darüber, was da man da hingekriegt hätte. Das ist in meinem Leben wirklich, also möchte eher mehr zu erzählen haben. In meinem Leben ist das also, finde ich, nicht so ruhmreich. Das Entscheidende, was ich habe, ist mir immer geschenkt worden. Und immer dann, wenn ich meinte, es geht nicht mehr, hat Gott wieder hineingesprochen. Das ist unfassbar. Und das wurde mir wieder so klar. Und da dachte ich, warum denkst du immer, du machst es falsch? Nicht? Ich sage euch das ja immer mal wieder. Nach meiner Auffassung, wenn Gottes Wort verkündigt wird, werden Menschen Jesus kennenlernen. Ja, und warum sind wir immer noch so wenige? Manchmal kommt mir dieser Gedanke, und inzwischen wisst ihr auch ein bisschen, wo das herkommt, das ist ja nicht in jedem Fall, dass man kann es ja auch falsch machen, manchmal kommt mir der Gedanke, ich muss es doch irgendwie falsch machen. Oder? Das hilft mir überhaupt nicht, der Gedanke. Hilft gar keinem weiter, weder euch noch mir, noch irgendwem anders. Ja? Und dann spricht Gott, guck mal, Matthias, wie war es denn immer schon? Meinst du, es ist heute anders? Immer war ich es, der dich gehalten hat. Immer war ich es, der es macht. Nun tu doch nicht immer so, als müsste es mal anders sein. Ja, und dann nimmt er mich wieder in den Arm und sagt, guck mal, dieser Abend war für dich. Das ist herrlich. Oder ich habe euch davon erzählt, vor unserer Lage jetzt, als ich vor einiger Zeit über Johannes Evangelium Kapitel 11 predigen sollte, darüber, wie Jesus den Lazarus auferweckt. Und da bin ich an den ersten Sätzen hängen geblieben. Ja, da gehen sie, schicken sie einen hin und er soll Jesus holen. Ja, dein Freund liegt krank. Ja, und Jesus steht da und er bleibt da. Der Freund ist krank, kommt schnell und er bleibt da. Da habe ich mir ja so vorgestellt, bis dahin haben sie wahrscheinlich geglaubt, dass Jesus sie lieb hat, aber dann hört das doch irgendwann mal auf. Ja, wie kann er den denn lieb haben, wenn er da bleibt? Ja, Jesus bleibt manchmal, wo er ist, beziehungsweise greift manchmal nicht ein, weil er noch was viel Besseres mit dir vorhat. Ja, und dann kommt er und dann liegt er schon 4 Tage im Grab und da fängt in Israel längst die Verwesung an. Ja, und dies machen die Schwestern auch klar. Wärst du hier gewesen, ne, wäre alles wieder gut geworden. Was sie nicht sagen ist, war es ja aber leider nicht. Na, nun ist es zu spät. Das sagen sie ihm dann. Ach Herr, lass ihn doch da im Grab, er stinkt doch schon. Als Jesus sagt, nehmt da den Stein weg vom Grab. Und dann sagt er einfach nur, Lazarus, hierher, heraus. Und dann kommt er. Was kann ein Toter? Er kann nur stinken. Aber gehen kann er nicht. Das ist Gott, der das macht. Jesus. So. Und er kommt extra nicht gleich. Und dann schoss mir das auf damals. Matthias, du hast diese Geschichte nicht erlebt, weil Gott was schiefgegangen ist, sondern weil er noch Besseres wollte für euch alle. Das ist ein Trost. Die Lage wird vielleicht noch nicht anders. Hat er in meinem Leben auch oft genug gemacht, die Lage ändern. Aber er spricht hinein. Wir Menschen suchen doch nach dem Sinn. Ja, wir möchten, dass unser Leben und das, was wir tun, einen Sinn hat. Bei Gott findest du ihn. Wir möchten Geborgenheit haben, sicher sein. Ja, gerade dieses Umarmen drückt das ja aus, das auf dem Schoß sitzen. Bei Gott bist du in den besten Händen. Sicherer geht's nicht. Wir möchten eine Aufgabe haben, ja. Bei Gott darfst du mitmachen. Wenn du das bisher nicht kennengelernt hast, dann hast du es lange genug verpasst. Bei Gott darfst du eine lebensentscheidende Aufgabe wahrnehmen. Nämlich Menschen seine Liebe zu vermitteln. Es gibt nichts Größeres. Du kannst deine ganze Karriereleiter, die du noch erklimmen könntest, vergessen gegen. Ja? Bringt dir alles am Ende überhaupt nichts. Natürlich bringt dir was, was du jetzt leben konntest, weil du Nahrungsmittel hattest und so, aber mehr bringt das dir auch nicht. Gute Erfahrungen, man könnte noch vieles finden, ja, aber das andere sorgt dafür, dass Menschen eine Begegnung mit dem Ewigen haben. Und zutiefst findest du bei Gott die Anerkennung, die du suchst, nämlich nicht für etwas, was du kannst und wie du aussiehst und was du getan hast. Das kann man dir alles wieder nehmen, sondern Anerkennung für das, was du bist. Man nennt es Liebe. Und da sind wir beim Stichwort Trösten. Am Kreuz spricht Jesus, es ist vollbracht. Da sagt er, weißt du was, ich weiß, dass du krumm und schief bist. Hätt's auch gern anders. Aber weißt du was, du darfst jetzt so sein. Ich nehme dich in den Arm und sage dir nicht, hättest du doch alles anders gemacht, dann wäre dein Leben in Ordnung. Nein, sondern ich trage das. Ja, da ist das Kreuz. Deshalb hängt es da. Ich trage das. Und wo ist es, was er von dir trägt? Das Kreuz ist leer. Er hat es mitgenommen. In seinen Tod. Es ist weg. Auch das, was du morgen noch verbrocken wirst. Es ist weg. Jesus hat es getragen. Du darfst also befreit leben. Das ist ein Trost. Und Gott schenkt dir einen Ausblick. Das ist das Dritte, was ich als Letztes noch kurz deutlich machen möchte. Trösten hat auch mit einer Zukunftsperspektive zu tun. Mit der Zusage und dass du dir glauben kannst, es wird gut. Ja, das betrifft die Dinge, in denen du jetzt steckst. Da kann Gott es auch ändern. Auf jeden Fall aber wird er es gut machen. Er wird es auf jeden Fall gut machen. Das, worin du steckst. Und das, was in deinem Leben den Schmerz hervorruft. Er wird es gut machen. Das kann schon in diesem Leben geschehen. Vielleicht teilweise oder auch ganz. Auf jeden Fall wird er es gut machen, wenn du bei ihm ankommst. Ja, und wer sich ihm in die Hand gibt, den nimmt er mit. Wenn er ein zweites Mal wiederkommt. Und was steht dort? Eine Offenbarung 21 wird uns berichten, was dann geschieht. Und Gott wird abwischen alle ihre Tränen. Und er wird bei ihnen sein. Ja, dass man dann immer meint, es dürften im Leben keine Tränen vergossen werden. Wir Männer. Ja, ein Junge weint nicht, habe ich gelernt. Ja, was ist das denn für ein Quatsch? Wir werden mit Tränen im Himmel ankommen, offensichtlich. Sonst würde er sie ja nicht abwischen. Wie soll das denn gehen? Ist das herrlich? Ist das herrlich? Gott wird deine Tränen abwischen. Es wird gut. In allen Lagen deines Lebens und in Ewigkeit. Und das ist das, was Gott will. Er hat dich nicht nur für diese Welt hier reingestellt. Er will dich und mich in Ewigkeit bei sich haben. Da freut er sich schon drauf. Und die reformierte Theologie hat einen Katechismus, den Heidelberger Katechismus. Dort ist die erste Frage, das ist immer so mit Frage und Antwort aufgebaut. Die erste Frage lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das, woran du dich festhalten kannst. Das, was dich festhält. Was ist dein einziger Trost? Deutlich, aber es gibt nur einen. Ja, das ist das, worauf du wirklich dein Vertrauen setzt. Im Leben und im Sterben. Und die Antwort hier, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und wer Jesus gehört, der gehört ihm auch in Ewigkeit. Den nimmt er mit. Das ist großartig. Und nun kommt noch ein Satz von Jochen Klepper, dem Liederdichter. Es geht nicht immer darum, was geleistet oder nicht geleistet wurde, sondern entscheidend für eine erfüllte oder vertane Zeit muss wohl sein, welche Sprache Gott in ihr zu einem gesprochen hat. Es geht nicht immer darum, was geleistet oder nicht geleistet wurde, ja, in unserem Leben, sondern entscheidend für eine erfüllte oder vertane Zeit muss wohl sein, welche Sprache Gott in ihr zu einem gesprochen hat. Deshalb sprich du mit deinem Gott, lass dich trösten, denn er spricht dir zu, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen.